Der Delfino-Dialog ist eine Podcast-Reihe, in der es um eine Finanznorm für Finanzberater geht. Und Delfino-Chef Klaus Möller hat das Ganze initiiert. Klaus, was machen Sie da genau?
Delfino hat die Basisfinanzanalyse für Privathaushalte als die Norm initiiert, um damit mehr Vertrauen in die Finanzbranche zu generieren. Heute zertifizieren wir sind neutraler Zertifizierer. Das heißt, wenn Sie irgendwo bei einer Bank, bei einer Versicherung sehen, Delfino zertifiziert, dann können Sie sich darauf verlassen, dass die Prozesse nach der DIN Norm, die Gegenstand dieses Podcasts ist, ablaufen.
Also eine Art TÜV für Finanzberater, wenn ich
genau
das richtig
so
verstehe. Und darüber werden wir im Laufe dieses Podcasts noch ausführlich diskutieren. Herzlich willkommen zu Folge 1 des Delfino-Dialogs. Mein Name ist Raimund Richter, ich bin Finanzjournalist und ich werde Sie in den nächsten Folgen durch eine neue Finanznorm nach DIN-Format führen. DIN kennen wir alle aus zum Beispiel der Papierverwendung, DIN A4, DIN A5. Da macht es Sinn, dass man sich an gewisse Formate hält. Das soll jetzt auch für Finanzberatung gelten. Und da habe ich Klaus Möller in der ersten Folge bei mir. Er ist Chef der Delfino und hat das Ganze initiiert. Klaus, sagen Sie uns vielleicht mal, wozu müssen jetzt auch Finanzberater noch insofern eine DIN-Norm sich unterwerfen?
Nun, die Idee hinter dieser Norm ist, dass zukünftig, wenn Verbraucher in eine Versicherungsagentur oder eine Bankfiliale gehen und eine Analyse ihrer finanziellen Situation erhalten wollen, diese gleich ausfällt. Das heißt, nicht die Versicherungsagentur die Versicherungsthemen in den Vordergrund stellt, in der Bankfiliale die Vermögens- oder Sparthemen im Vordergrund stehen. Wenn ich als Verbraucher, als Normalkonsument meine finanzielle Situation betrachte, dann muss die eigentlich immer gleich bewertet werden.
Also so wie man sich darauf verlassen kann, dass ein DIN A4-Blatt immer ein DIN A4-Blatt ist, immer die gleiche Größe hat.
Genau so. Oder ein anderer Vergleich, so wie ich mich darauf verlassen kann, dass egal zu welchem Arzt ich gehe, mein Blutbild immer das gleiche ist. Weil das ist hochindividuell, das ist mein ganz persönliches Blutbild, aber es wird nicht unterschiedlich dadurch, dass es der eine Arzt oder der andere Arzt macht.
Warum ist jetzt bei der Finanzberatung so eine Gleichheit so notwendig?
In der Beratung ist Gleichheit nicht notwendig. So wie, ich bemühe noch mal den Vergleich zur Medizin, auch nicht alle Ärzte die gleiche Therapie anwenden. Ja, wenn ich weiß, ich habe einen Bandscheibenvorfall, dann kann es sein, dass mir ein Arzt eine Operation, ein anderer manuelle Therapien empfiehlt und so weiter und so weiter. Aber wo die Gleichheit da sein sollte, das ist bei der Diagnose. Das heißt, bei der Feststellung der Situation. Es kann nicht sein, dass mir ein Arzt sagt, ich habe, keine Ahnung, Bandscheibenvorfall und anderer diagnostiziert irgendwas ganz anderes. Da hätte ich doch ganz gerne Klarheit, was habe ich? Und dann kann ich auf dieser Diagnosestellung aufsetzend mich mit unterschiedlichen unterhalten, welche Therapie die richtige ist.
Also zwei Schritte sind nötig, auch bei einem Berater, wenn ich zu dem komme. Erst einmal die Analyse über die Situation des jeweiligen. Da muss man sich dann an die entscheidenden Kriterien halten. Und bei der Beratung kann man dann individuell vorgehen.
Genau.
Wie läuft das jetzt konkret ab?
Nun, in der Norm ist festgelegt, welche Daten, welche Informationen ein Berater von seinem Kunden erfragen muss, um zu einem umfassenden Bild zu kommen. Da geht es um die Lebenssituation, Familienstand, Kindergehalt, Freizeitrisiken und so weiter und so weiter. Und daraus leitet dann der Prozess üblicherweise in eine Software gegossen nach der Norm ab, welche persönlichen Risiken und Notwendigkeiten der Einzelne hat. Gesundheit, Haftungsrisiken, Arbeitskraftverlust und so weiter und so weiter. Stellt die in eine Rangfolge und versieht sie mit Orientierungswerten. Das heißt, sagt, ihr Risiko, wenn sie berufsunfähig werden, das finanzielle Risiko, das daraus erwächst, liegt bei 3.800 Euro zum Beispiel.
Jetzt sind aber natürlich die Lebenssituationen, Sie haben es angesprochen, sehr, sehr unterschiedlich, mit denen man zu so einem Berater kommt. Wie lässt sich das jetzt in so ein festes Korsett überhaupt pressen?
Naja, so fest ist das Korsett nicht. Und das Korsett das Regelwerk der Norm bietet sozusagen 42 unterschiedliche Finanzthemen an. Und der Prozess wählt dann unter Bewertung, Betrachtung der individuellen Situation die Themen aus, die für einen persönlich relevant sind. Das heißt also, ich bin zum Beispiel kein Jäger, also wird in meiner Analyse niemals eine Jagdhaftpflichtversicherung vorkommen, aber für denjenigen, der zur Jagd geht, ist sie überaus wichtig, weil die Risiken daraus hoch sind.
Die Jagd wird auch tatsächlich abgefragt, so etwas?
Klar, genauso wie abgefragt wird, ob jemand Tierhalter ist, also ein Hund hat auch daraus erwachsen ja Risiken, die man in der Analyse der finanziellen Situation zu betrachten hat.
Da geht es jetzt vor allen Dingen erstmal um Versicherungen, die ja dann auch ein Bestandteil dieser Beratung sein sollen, und weniger um die Frage, wie lege ich mein Geld am besten an?
Nun, also wenn Sie eine Betrachtung der finanziellen Situation nach Prioritäten machen, ja, dann wird das immer zu dem Ergebnis kommen, dass zum Beispiel Gesundheitsrisiken abzusichern, das heißt eine Krankenversicherung zu haben zum Beispiel, eine höhere Priorität hat, als für ein neues Auto zu sparen.
Also verstehe ich das richtig? Die Versicherung steht immer erstmal an erster Stelle?
Nee, so nicht. Also es gibt Themen wie zum Beispiel eine Liquiditätsreserve zu bilden. Die stehen vor einer Unfallversicherung oder einer Rechtsschutzversicherung zum Beispiel.
Also fürs normale Leben zu sorgen, das ist das Allerwichtigste.
Genau.
Okay. Ja. Danach, das ist so die Grundlage, und danach kommt aber dann schon die Absicherung.
Die Norm unterscheidet die Themen, die sie sozusagen durchdekliniert, in eine wirkliche Grundabsicherung, das sind die Themen, die man bedienen muss, um nicht ins soziale Netz oder sagen wir es pointiert, nicht in Hartz IV zu fallen. Ja, wenn ich keine Berufsunfähigkeitsabsicherung habe, überhaupt keine, und werde krank und kann nicht mehr arbeiten, dann ist tuck, ja, dann wird es ganz schwierig. Also Grundabsicherung, danach kommen die Themen, die wichtig sind für den Erhalt des Lebensstandards. Das ist sozusagen eine weitere Stufe für den, der die Liquidität dafür aufwenden will. Und an dritter Stelle kommen die Themen, die dazu dienen. Das sind dann in erster Linie Sparprozesse zur Verbesserung des Lebensstandards. Aber da gibt es eine klare Logik dahinter. Ja, wer wie viel in Absicherung und Vorsorge investieren will, wer wenig investieren will, der wird nicht mehr tun, als wirklich die allernotwendigste Grundabsicherung zu leisten. Wer mehr aufwenden will, kann dann auch dafür sorgen, dass er im Falle eines eintretenden Schadens seinen Lebensstandard erhalten kann, also weiterleben kann, wie er vorgelebt hat. Und wer noch mehr aufwenden will oder kann, der kann auch zur Erhöhung seines Lebensstandards einen Beitrag leisten. Aber das ist nach der Überzeugung derjenigen, die an der Norm mitgearbeitet haben, so schon ganz sinnvoll und ganz logisch durchstrukturiert und gegliedert.
Sie haben es angesprochen, vielleicht mal einen kleinen Sidekick auf diejenigen, die das initiiert oder auch damit ausgearbeitet haben. Wer ist da beteiligt?
Nun, Normungsprozesse funktionieren ja so, dass alle wichtigen Gruppen einer betroffenen Branche gemeinsam mit Wissenschaftlern und Verbraucherschützern im Konsens ein Konzept, ein Regelwerk, eine Idee ausarbeiten, die dann deshalb, weil alle wichtigen daran beteiligt waren, alle wichtigen interessierten Kreise daran beteiligt waren, auch ein hohes Maß an Verbindlichkeit hat und auch Gehör findet. In unserem Falle war das so, dass große auch die größte Versicherungsgesellschaft, dass die größten Banken daran beteiligt waren, Vertriebe, aber eben, wie gesagt, auch Wissenschaftler, Verbraucherschützer, Verbände, also die Branche, die Finanzdienstleistungsbranche und die Seite der Wissenschaft und des Verbraucherschutzes waren in dem rund 30 Personen starken Gremium, das die Norm erarbeitet haben, sehr deutlich vertreten.
Und die haben also diese Norm erstellt. Vielleicht jetzt nochmal in die Praxis gehen. Wie läuft das ab, wenn ich zu einem Berater komme, der sich dieser DIN-Norm verpflichtet hat? Ganz praktisch, der wird mir erstmal einen Fragenkatalog vorlegen.
Ja, wobei ich eines deutlich machen möchte. Nicht jedes Gespräch mit einem Berater, der sich der Norm verpflichtet hat, muss immer nach der Norm ablaufen. Ja, ich selbst würde, wenn ich in eine Versicherungsagentur gehen würde und banal ein Moped-Schild bräuchte oder eine neue Hausratversicherung, weil ich umgezogen bin, und dann würde man mir sagen, kriegst du aber erst, wenn wir jetzt eine ganzheitliche Analyse nach der Norm gemacht haben, schreien wieder rauslaufen. Das kann es nicht sein. Aber es gibt Situationen, zum Beispiel, wenn die Frage ansteht, sollen wir jetzt mal auf ein neues Haus sparen? Oder wie gehen wir das Thema Altersvorsorge an, die doch von solcher Tragweite sind, dass das richtig sein kann, dann in dieser Situation mal alles auf den Tisch zu legen und insgesamt drauf zu gucken, um dann auf einem soliden Fundament das aufzubauen, was man gerade konkret plant. So, und dann, in der Tat ist das so, dann wird einen der Berater zunächst mal mit einem Fragenkatalog konfrontieren, der dazu beitragen soll oder das Fundament dazu legen soll, die gesamte finanzielle Situation, das heißt Risiken, Notwendigkeiten, bereits getätigte Abschlüsse im Bereich Absicherung, Vorsorge, Vermögen zu analysieren und übersichtlich darzustellen.
Trotzdem, die Voraussetzungen sind ja sehr unterschiedlich. Wenn ich zu einem Versicherungsberater gehe, wie Sie gesagt haben, dann will ich wahrscheinlich eine Versicherung haben. Wenn ich zu einem Vermögensberater gehe, will ich voraussichtlich eine Beratung haben in Richtung Geldanlage. Also das, was nachher rauskommt, ist ganz verschieden höchstwahrscheinlich, aber trotzdem, die Analyse muss erstmal die gleiche sein?
Ja, weil die Finanzthemen greifen ja ineinander. Ja, und ich kann sein, ich bin jetzt bei einem Versicherungsvertreter und eigentlich ist mein Anliegen, meinetwegen eine Rechtsschutzversicherung zu erwerben. Ja, wenn ich keine Liquidität zur Verfügung habe, die mir hilft in dem Fall, wo mein Auto kaputt geht, das auch reparieren zu lassen oder mal ein paar Wochen zu überstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel selbstständig bin, ohne hinreichende Auftragslage oder keine Ahnung, was man sich vorstellen kann. Ja, dann kann es sein, dass ein anderes Thema als die Rechtsschutzversicherung abzuschließen, ein Thema, das eigentlich jetzt nicht zum Versicherungsvertreter gehört, sondern eher in die Bank gehört, wichtiger ist. Das heißt, die Sachen müssen schon insgesamt betrachtet werden und wir müssen uns vielleicht verabschieden von der differenzierten Denke zwischen Versicherung und Bank. Da kommt mir gerade ein Gedanke, den ich da vortragen möchte. Ja, wenn ich beim Orthopäden bin und der Orthopäde sagt, Sie haben einen Bandscheibenvorfall, ich möchte Sie gerne operieren. Ja? Und er berücksichtigt nicht, dass ich gerade Herzprobleme habe. Das ist jetzt nicht seine Fakultät. Da hat er gar nicht den verstärkten Blick drauf. Aber er berücksichtigt nicht, dass ich gerade Herzprobleme habe, die eine Operation gefährlich machen. dann macht er einen folgenschweren Fehler. Und da kann auch nicht der Orthopäde sagen, alles andere interessiert mich nicht. Ja, ich stelle fest, Bandscheibenvorfall, Operation, Haken drunter. So geht das.
Bei Ärzten nimmt man ja normalerweise an, dass sie auch hohen ethischen Anforderungen gerecht werden müssen. Bei Finanzberatern nimmt man das ja gemeinhin nicht so an. Zum Beispiel, wenn ich zu einem Versicherungsvertreter gehe, erwarte ich, dass der mir auch Versicherungen verkaufen will und mich nicht dann zu einem Vermögensberater schickt oder umgekehrt.
Das ist richtig. Deswegen haben Versicherungsvertreter in der Vertrauensskala unter den Berufsgruppen in unserem Lande auch permanent den letzten oder vorletzten Platz. In manchen sind nur die Politiker noch schlechter bewertet. Und wir glauben, dass eine solche Norm und der Einfluss, der von ihr ausgeht, eben eher nach den ethischen Grundsätzen zu verfahren, die auch Ärzte anwenden, der Branche insgesamt und auch der Reputation der Versicherungsvertreter gut tun.
Im Umkehrschluss kann ich erwarten, wenn ich zu einem Versicherungsvertreter gehe, der sich der DIN-Norm unterworfen hat, dass der solche ethischen Handlungen tatsächlich erwarten lässt?
Ja, genau so.
Gut, dann hoffen wir mal, dass das alles klappt. Wir werden noch weiter über dieses Thema sprechen. Das war Folge 1 des Delfino-Dialogs. Herzlichen Dank an Klaus Müller.
Danke Ihnen.